Ja, ich finde das generell so faszinierend zu überlegen, da ist der Schöpfer des Universums, der außerhalb von unserem Denken eigentlich steht, weil er ja schon da war, bevor es Zeit gab. Wie kann man sich das vorstellen? Er war da, bevor es Zeit gab. Er war da, bevor es Materie, bevor es Masse gab. Er war da, bevor es Raum gab. Also bevor es irgendwas von dem gab, von den Kategorien gab, in denen wir denken, gab es schon Gott. Und von ihm geht alles aus. So wie funktioniert es, dass dieser Gott sich uns mitteilt, dass er sich uns zeigt, der ja so weit außerhalb von dem ist, wie wir denken können. Und ja, letzte Woche, wer zu Hause war, haben wir uns eine der beiden Wege angeschaut, wie Gott zu uns spricht. Ich habe da so dieses Beispiel von den zwei Büchern Gottes gebracht, was man schon in der Kirchengeschichte findet. Das eine Buch ist die Bibel, wo Gott uns ganz viele spezifische Dinge über sich selber mitteilt. Dass er dreieinig ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Dass er in Jesus Mensch geworden ist und 100% Mensch, 100% Gott war. Dass er einen Plan für diese Welt, mit dieser Welt hat, wie seine Eigenschaften sind, wie sein Charakter ist. Und um Gott wirklich zu verstehen, brauchen wir die Bibel. Es würde nicht ausreichen zu sagen, hey, sonntags, statt in den Gottesdienst zu gehen, gehe ich hier in den Schwarzwald. Ich bin ja mittlerweile richtig neidisch auf euch Pforzheimer, weil ich mir jetzt zur Gewohnheit gemacht habe, regelmäßig mal am freien Tag in Schwarzwald zu gehen. Und dann fahre ich immer durch Pforzheim und denke mir, Mensch, die haben es hier so nah an so eine schöne Natur. Aber das würde nicht reichen. Es braucht das Wort Gottes. Es braucht also der Glaube kommt durch die Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und ein Vertrauen in Gott wächst letztlich, indem wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen und dem, was er darin über sich selber mitgeteilt hat. Aber doch können wir, ohne in das Buch der Bibel reinzuschauen, schon ganz viel über Gott verstehen, nämlich durch sein anderes Buch, die Schöpfung. Gott hat gesprochen durch die Schöpfung. Er hat sich mitgeteilt und die Frage ist, wie viel können wir über ihn erfahren? Und ich habe jetzt die Bibelstelle nicht da, aber in Römer 1:20-21 steht's, so viel, dass wir wissen können, dass ihm Dank und Ehre gebühren. In Römer 1:19-21 heißt es, dass kein Mensch eine Entschuldigung hat, nichts von Gott gewusst zu haben, denn das Erkennbare, also nicht alles über ihn ist in der Schöpfung erkennbar, aber das Erkennbare von ihm in der Schöpfung ist so eindeutig, dass Menschen verstehen können, dass sie ihm Ehre und Dank entgegenzubringen haben. Und deswegen findest du überall auf der Welt, nicht überall auf der Welt Kirchen, weil noch nicht überall das Evangelium hingedrungen ist, aber überall auf der Welt Gebetsstätten. Überall auf der Welt schauen Menschen sich die Welt an und realisieren, es gibt einen Schöpfer, es gibt eine transzendente Realität und diese Realität verdient es, angebetet und ihr gedankt zu werden. Wir kommen nicht drum rum, am Ende die Offenbarung Gottes durch sein Wort, die Bibel und durch Jesus zu verstehen und zu entdecken, aber doch können wir ganz viel schon erkennen durch die Schöpfung selbst. Vielleicht noch, kommt mir gerade so spontan, deswegen habe ich den Vers auch nicht vorbereitet, aber Paulus, als er in der Apostelgeschichte 17 mit den Leuten in Athen spricht, er ist ganz interessant, kurz vorher redet er mit den Juden auf Basis der Bibel, geht in die Synagoge, diskutiert mit ihnen anhand der Bibel über die Stellen, in denen Jesus als Messias angekündigt wird, weil das die gemeinsame Basis ist, die er mit ihnen hat. Dann spricht er im selben Kapitel mit den Leuten in Athen, die die Bibel gar nicht kennen. Und da würde es relativ wenig Sinn machen, anhand der Bibel ihnen jetzt was über den Messias zu erklären, weil sie weder die Bibel als Autorität anerkennen, noch zu dem Zeitpunkt wissen, was ein Messias ist. Aber er beruft sich auf die gemeinsame Grundlage, die er hat, nämlich die Schöpfung. Und sagt, schaut euch mal die Welt an, wie sie gemacht ist und macht daraus Ableitungen, in was für eine Art und Weise Gott in Beziehung mit seiner Welt steht. Und dann spricht er in Vers 21 dann davon, dass nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt allen Menschen überall Buße zu tun. So, also diese Zeit, also wir können durch die Schöpfung einige Dinge schon über Gott erkennen, aber trotzdem ist es in gewisser Weise eine Unwissenheit, weil wir eine persönliche Offenbarung von Jesus brauchen, eine persönliche Begegnung mit ihm, weil wir verstanden haben müssen, wer der Auferstandene ist. So, wenn wir über die Schöpfung sprechen heute Morgen, warum Schöpfung, das ist das Thema, will ich mal so ein bisschen einsteigen mit einem Mit einem bisschen ungewöhnlichen Thema. Vielleicht ekelt es jetzt gleich auch den einen oder anderen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das schon mal ausprobiert oder an sowas teilgenommen hat. Ich bin nämlich auf den Brauch gestoßen von sogenannten Mutterkuchenpartys. Weiß ich, ob ihr davon schon mal gehört habt. Dass die Plazenta, so 500 Gramm, die dann auch nach der Geburt vom Mutterkuchen noch übrig bleiben. Es gibt wohl so diese, diese Praxis unter Frauen vor allem, sich dann nach der Schwangerschaft, nach der Entbindung nochmal mit Freundinnen zu treffen und gemeinsam diesen Mutterkuchen zu essen. Ja, so habe ich auch reagiert. Ich finde das auch nicht so, also stelle ich mir nicht so lecker vor, aber das soll verschiedene Folgen haben, weil die ganzen enthaltenen Nährstoffe in diesem Mutterkuchen sollen die Milchproduktion ankurbeln, dann bei den Müttern, sollen gegen Wochenbettdepressionen helfen, sollen dafür sorgen, dass die Mütter nach der Entbindung schneller wieder fit werden. Es gibt aber auch Frauen, die nach der Geburt von ihrem Baby den Mutterkuchen, die Plazenta, aufbewahren und in ihrem Garten vergraben und dann darüber ein Bäumchen pflanzen. So, eben auch mit dem Gedanken, dass die Nährstoffe, die diesem Baum beim Wachsen helfen, oder diese Nährstoffe dem Baum beim Wachsen helfen sollen. Es gibt aber auch einen anderen Grund, warum manche Leute das machen, nämlich um damit auszudrücken, dass dieser Mutterkuchen der Mutter Erde gehört. Was von der Erde kommt, soll der Mutter Erde zurückgegeben werden. So, mit diesem Begriff der Mutter Erde wird ein Verständnis von der Erde, von dem Planeten, auf dem wir leben, ausgedrückt, das schon fast einen religiösen Charakter hat. Da wird die Erde personifiziert als eine Frau, als ein göttliches Wesen, oder nicht als eine Frau, aber als eine Person göttlicher Art. Und das hängt auch ganz stark zusammen. Ja, da haben wir einen Altar vorne, den dann manche sogar machen, wo dann in manchen esoterischen Bewegungen der Mutter Erde eine richtige religiöse Verehrung sogar entgegengebracht wird. Wo man ihr zuspricht, einen Geist, eine Seele zu besitzen, heilig zu sein. Manche sehen sie als die Quelle von göttlicher Kraft oder vergöttlichen sie eben regelrecht. Da sprechen wir dann schon vom Pantheismus, dass das Göttliche in der Natur zu finden ist. Und deswegen dann auch so diese esoterischen Vorstellungen, so wir geben dieser Mutter Erde das wieder zurück, was sie uns gegeben hat. So, der Punkt ist, heute ist weitestgehender Konsens, dass unser Universum inklusive der darin enthaltenen Natur begonnen hat zu existieren. Unser Universum war nicht schon immer da. Es gab einen Zeitpunkt, da hat es begonnen zu existieren. So, es dehnt sich aus wie so ein Kuchenteig immer weiter und weiter und weiter. Und das heißt, das Universum ist jetzt gerade schon weiter ausgedehnt als am Anfang meiner Predigt vor 5 Minuten. Und 10 Minuten vorher war es noch weniger weit ausgedehnt und so weiter. Und so kannst du durch die Bewegung der Planeten, durch die Ausdehnung und die Berechnung davon zurückgehen bis an einen Punkt in der Vergangenheit, wo du von etwas sprichst, was auch als Urknall bezeichnet wird. Ein Punkt, wo das Universum begonnen hat, sich auszudehnen und einen Anfang hatte. Und damit verbunden aber auch die Natur einen Anfang hatte. So, wenn die Natur einen Anfang hatte, dann ist sie nicht göttlich. Wenn die Natur einen Anfang hatte, dann, wie kann man davon sprechen, dass sie quasi religiös wie Gott sein soll? Denn sie hat ja irgendwann mal begonnen. Die Frage ist ja, was war davor? Was war vor diesem Beginn des Universums? So, wenn Zeit, Raum und Materie mit dem Beginn des Universums ins Dasein gekommen sind, ist die Urursache dahinter zeitlos, immateriell, raumlos, unendlich. Da sind wir schon mal bei dem, was wir als Christen mit Gott bezeichnen würden. Und wir finden in Genesis 1, Vers 1 Folgendes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott war es. Gott hat alles ins Dasein gerufen. Er hat eine Ordnung in die Welt reingelegt. Die Erde, der Planet, auf dem wir leben, ist das Werk Gottes. So wie er uns Menschen geschaffen hat, so hat er den Planeten Erde geschaffen. So, die Erde ist also ein von Gott geschaffener Lebensraum des Menschen, aber nicht die Quelle des Menschen. Die Erde ist nicht unsere Mutter. Wenn, dann ist sie unsere Schwester vielleicht, weil wir haben den gemeinsamen Schöpfer. Aber Erde und Menschen, wir befinden uns in derselben Kategorie. Wir sind geschaffen, wir sind geschöpft. Und Gott ist in einer anderen Kategorie, er ist der Schöpfer. So, die Erde ist nicht die Mutter Erde. Sie hat keine eigene Seele, sie hat keinen eigenen Geist. Die Felsen, die Gewässer, die Berge und so weiter tragen keinen Geist in sich. Sie ist keine Person, sie ist kein Wesen. Und während wir sie gut bewahren und gut behandeln sollten, sind wir ihr in dem Sinne nicht schuldig. Wir sollten ihr keine Altäre bauen. So, das ist eigentlich nach Römer 1 genau die Definition von Götzendienst. Das Geschöpf statt den Schöpfer zu verehren. Nicht die Erde versorgt uns, Gott versorgt uns. Und er benutzt die Erde dazu. Alles, was lebt, ist abhängig von Gott. Er füttert die Vögel, er lässt das Gras und die Weizen wachsen, er lässt es regnen. Wenn er entscheidet, uns den Atem zu nehmen, dann sterben wir. Nicht, wenn die Erde das entscheidet. Wir sind nicht abhängig von der Mutter Erde, sondern von unserem himmlischen Vater. So, wenn wir uns fragen, warum Schöpfung, dann geht es darum, auch ins Blickfeld zu bekommen, was es über uns aussagt, Geschöpfe zu sein, und was es über Gott aussagt, der Schöpfer zu sein. Und damit ins Blickfeld zu bekommen, was damit alles noch verbunden ist. Im Buch der Offenbarung, da finden wir so diese eindrucksvolle Szene aus einer Vision, die Johannes von der himmlischen Welt hat, wo sich die Ältesten vor Gott niederwerfen, ihn verehren und dann Folgendes sagen, Offenbarung 4, Vers 11, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also was wird hier deutlich? Die Welt wurde durch Gottes Willen geschaffen. Sie existiert nicht aus sich selbst heraus, sondern in Abhängigkeit zu Gott. So, wenn es heißt, dass Gott Himmel und Erde und alle Dinge schuf, dann macht es deutlich, du hast auf der einen Seite Gott als Schöpfer und auf der anderen Seite uns als Schöpfung. Wir sind nicht gemeinsam in demselben Kreis zusammen mit Gott. Gott ist nicht gemeinsam mit uns Menschen Teil dieser Welt, aber halt ein etwas mächtigeres Wesen als wir. So, dass es da irgendwie die Menschen gibt und dann darunter die Tiere und dann ganz oben auf der Rangordnung gibt es Gott und wir befinden uns alle gemeinsam in der Welt. Nein, wir befinden uns in Gottes Welt. Er hat sie geschaffen, er hat sie gemacht und sie existiert nur in Abhängigkeit zu ihm. Und dass es sie gibt, ist, weil er es wollte, dass es sie gibt. Sie ist nicht schon immer da gewesen. Sie hatte einen Anfang. Sie begann zu existieren, weil Gott es wollte. Und es bringt uns kategorisch in eine andere Rolle als Gott. Wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir über unsere Existenz nachdenken, ist es entscheidend wichtig, diese Kategorien von Schöpfer und Geschöpf zu verstehen. Jeder Atemzug, den wir atmen, atmen wir, weil er es will. Jeder Schritt, den wir gehen, gehen wir, weil er es uns erlaubt. Jedes Leben, das auf der Erde endet, endet, weil er es will. So, selbst wenn wir von einem natürlichen Tod sprechen, was meint es, dass dieser Tod natürlich ist? Selbst wann dieser natürliche Tod einsetzt, hängt damit zusammen, wie lange Gott die Länge eines menschlichen Lebens ansetzt. So, wir befinden uns nicht in einer Welt, die nach ihren eigenen Gesetzen funktioniert, denen dann auch Gott sich irgendwie unterzuwerfen hat. So, wir befinden uns nicht mit Gott zusammen in derselben Kategorie. Gott hat die Gesetze eingesetzt, die Ordnungen eingesetzt, nach denen unsere Welt funktioniert. Die Naturgesetze wurden von Gott eingesetzt. Es gab Leute, die haben geforscht nach Naturgesetzen, weil sie davon überzeugt waren, es gibt einen Gott, der Gesetzmäßigkeiten in die Welt reingelegt hat. Und deswegen kam es auch zu ganz vielen Entdeckungen und der wissenschaftlichen Revolution, weil auch gerade gläubige Christen von dieser Grundannahme her auf die Welt geguckt haben. Gott ist die Realität, die alles andere bestimmt. So, deswegen, lass uns mal über einen Satz nachdenken, wie, was Gott in der Bibel tut, ist unmoralisch. Das hat man ja manchmal vielleicht, dass du mit Leuten über die Bibel sprichst und sie sagen, hier das und das im Alten oder im Neuen Testament, wie Gott hier handelt, wie Gott hier auftritt, das ist doch unmoralisch. Aber jetzt ist die Frage, wenn alles von Gott ausgeht, wenn alles in Abhängigkeit zu Gott steht, was bedeutet es, dass wir von moralisch und unmoralisch sprechen? wenn wir von Moral, reden, also von moralischen Gesetzen, dass etwas gegen den Maßstab moralisch zu sein verstößt und unmoralisch ist, wer erstellt denn die Gesetze? In wen oder was sind moralische Gesetze gegründet? Wer legt fest, was gut ist und was böse ist? So, Gott ist der, von dem alles ausgeht. Das heißt, er ist der Bezugspunkt, von dem wir her festlegen können, was gut ist und was böse ist. Gott hat nicht nur die Eigenschaft, gut zu sein, er ist gut. Er ist die Definition von gut. Gott hat nicht nur die Eigenschaft zu lieben, er ist die Liebe. So, und ob etwas gut oder und ob etwas Liebe ist, hängt davon ab, ob es seinem Wesen entspricht. Es gibt nicht die Liebe oder bestimmte moralische Gesetze, die unabhängig von Gott existieren, sondern alles ist in Abhängigkeit von ihm. Ich glaube, wenn wir das mal so verstanden haben, so wow, wie hoch diese Vogelperspektive eigentlich geht, haben wir einen ganz anderen Blick auf uns selber und auf die Welt, in der wir leben. Manchmal fangen wir an, Gott zu bemessen nach menschlichen Kategorien. Und wir stellen quasi unsere moralischen Gesetze hin und sagen, okay, wie sehr passt Gott jetzt mit denen zusammen? Aber wenn Gott der Bezugspunkt ultimativ ist und alles von ihm ausgeht, er der Schöpfer von allem ist, dann legt er die Ordnungen fest, und zwar in jeder Hinsicht. Wenn wir diese Unterscheidung verstanden haben von Gott als dem Schöpfer und uns als Geschöpfen, dann bringt uns das, wie wir es in Offenbarung 4,11 gelesen haben, ins Staunen und ins Anbeten. Weil wir, wie wir da gelesen haben, sie beten Gott an, weil alle Dinge von ihm geschaffen wurden. Alles ist in Abhängigkeit zu Gott und von ihm und zu ihm hingerichtet. Gott ist nicht ein Gott im Götterpantheon neben anderen, die es da auch noch gibt, sondern er ist der, von dem alles ausgeht. So, wenn wir über die Schöpfung nachdenken, ist auch eine wichtige Frage, welche Rolle spielen wir Menschen eigentlich in dieser Welt? Es gibt Umweltschutzorganisationen, die haben einen nicht so positiven Blick auf Menschen. So, die sehen Menschen als Eindringlinge, die den reinen Urzustand der Natur zerstören und stellen sich eine Welt als Ideal vor, in der die Menschen die Natur so sehr wie möglich erlauben, sich ungestört und frei zu entfalten. So, der Urzustand der Welt durch die Natur, die ihren freien Gang geht, als quasi der perfekte Urzustand. So, ich will mit uns mal über eine Passage gehen in Genesis 1. Dort heißt es in Vers 24, 25, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. So, Gott schafft die Natur und es heißt, es war gut. Gott freut sich an den Wäldern, er freut sich an den Seen, er freut sich an den Korallenriffen, er freut sich an der Artenvielfalt, er freut sich an den vielen verschiedenen Tieren, die es mittlerweile leider gar nicht mehr alle gibt, weil wir Menschen eben nicht immer so gut mit Gottes guter Schöpfung umgegangen sind und umgehen. Ich war in Pakistan vor ein paar Jahren und habe da mit einem geredet, der regelmäßig für westliche Touristen, die da extra hinfliegen, Elefantenjagden organisiert und die letzten paar Elefanten, die es da noch gibt, dann abgeschossen werden, so damit die halt zu Hause schön ihre Elfenbeintrophäe hinmachen können. Also verrückt. Wir gehen nicht immer so gut mit der Artenvielfalt und mit der Schöpfung um. Ich habe in Indien ganze Flüsse gesehen, die von Plastikmüll lahmgelegt wurden. Aber damals war die Welt nicht so. Gott schaut sie sich an und er sagt, es war gut. Und dann schafft er den Menschen. Und dann ab Vers 26 lesen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jenes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So, Gott schafft die Erde. Er sagt, und jedes Mal lesen wir, es war gut und es war gut und es war gut. Und erst als er den Menschen schafft und in seine Schöpfung einführt, sagt er, und es war sehr gut. Davon kann man mindestens schon mal ableiten, dass Gottes ideale Welt nicht eine unberührte und wild wuchernde Wildnis ist. Denn er schafft die Menschen von Anfang an mit dem Auftrag, die Erde zu bewohnen. Mit dem Auftrag, als Kulturwesen angelegt auf Zivilisation zu sein. Mit dem Auftrag, manche Bäume abzuholzen und eine Siedlung hinzumachen und diese Erde zu bewohnen. So, dass der Mensch hier bezeichnet wird als jemand, der im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, das ist von großer Bedeutung. In anderen Schöpfungstexten aus dem Kulturraum, da liest du, dass immer nur der König als ein Abbild der Götter oder eines Gottes bezeichnet wurde. So, und damit war immer nur der König als eine Art Vertreter der Götter auf der Erde. Aber hier wird die Aussage auf alle Menschen ausgeweitet. Gott erschafft nicht nur den König in seinem Ebenbild, sondern alle Menschen. Und damit sind jetzt verschiedene Dinge ausgesagt, die sehr wichtig sind. Und eine Sache davon ist, dass jeder Mensch wertvoll ist, weil jeder Mensch ein Abbild Gottes ist. Unser Wert hängt nicht ab von unserer Bildung, von unserem Einkommen, von unserem Beruf, von dem Abschluss, den wir haben, von dem, was wir uns leisten können, von dem, wie wir aussehen oder von irgendwelchen anderen Faktoren. Unser Wert hängt an der Tatsache, dass der Schöpfer ihn uns zuspricht. Und wenn wir das verstanden haben, haben wir einen ganz anderen Blick auf Menschen. Ich kann mich erinnern, wie ich vor ein paar Jahren in Stuttgart evangelisieren war. Werbung an der Stelle übrigens für unsere Mosaik-Equip-Woche Anfang Oktober. Das wird richtig gut. Wir werden da richtig gute Sessions haben. Simon Janicek und ich haben da uns ein richtig gutes Programm überlegt und lohnt sich, dabei zu sein. Man kann auch tageweise kommen, aber am besten gleich die ganze Woche mitnehmen. So Schleichwerbung an der Stelle. Ist nicht mehr lange. Schnell anmelden. Ja, aber ich kann mich erinnern, ich war evangelisieren in Stuttgart und habe mit einem Mann geredet, der schaut dann rüber zu einer Gruppe von Drogenabhängigen und Alkoholikern, Prostituierten, die da immer am Gerber, so ein Einkaufszentrum in Stuttgart, neben der Brücke rumhängen. Und er zeigt auf die und sagt, in einem evolutionären Weltbild sollte es diese Leute eigentlich gar nicht geben. Die haben eigentlich, die kosten uns als Gesellschaft nur. Die sind eigentlich nur Ballast. Wow, was für ein Menschenbild. Aber wenn du den Menschen begreifst als Geschöpf Gottes, als wertvoll, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, dann betrachtest du auch andere Menschen mit ganz anderen Augen. Dann sind sie für dich eben nicht nur weiterentwickelte Tiere, sondern wertvolle Geschöpfe Gottes. Das macht sehr viel aus darüber, wie wir über manche ethische Themen nachdenken. Hat jeder Mensch das Recht auf Leben? Einfach, weil er Mensch ist? Oder sollten wir den Wert des menschlichen Lebens nicht eher abhängig machen davon, ob er schon Schmerz empfinden hat, ob er ein Bewusstsein hat? So argumentieren ja ganz viele Leute bei dem Thema Abtreibung, dass sie sagen, ja, das ist natürlich ein menschliches Wesen, so, weil es ist, besteht ja aus menschlichen Zellen, es ist ja keine Pflanze, aber es hat ja noch kein Schmerzempfinden, die und die Organe sind noch nicht ausgebildet vielleicht an dem Zeitpunkt, oder es hat noch kein Bewusstsein und deswegen ist es auch okay, zu diesem Zeitpunkt das Kind abzutreiben. So, jetzt ist halt die Frage, was ist, wenn man das von der anderen Seite aufsattelt? Was ist, wenn jemand kein Schmerzempfinden mehr hat? Das gibt es ja auch bei Leuten. Oder was ist, wenn jemand kein Bewusstsein mehr hat? Ich habe in einem Altenheim gearbeitet und dort Leute gesehen, die über Jahre eigentlich nur am Schlauch gehangen sind und eigentlich gar nichts von dem mitbekommen haben, sehr wahrscheinlich, was um sie herum passiert. So, wenn wir das Recht auf Leben abhängig machen von solchen Dingen und nicht einfach allein in der Tatsache, dass wir Menschen sind und weil wir von Gott geschaffen worden sind, wertvoll, dann kommen wir bei ethischen Themen ganz schnell in wirklich kritische Bereiche. dann fangen wir nämlich an, selber Gott zu spielen und Menschen auf, ich würde sagen, einer willkürlichen Ebene das Recht auf Leben zuzusprechen. Denn wir werden ja nicht zum Menschen, sondern wir sind von Anfang an Menschen und entwickeln uns als Menschen. Also es gibt ja nicht einen Punkt X, wo du plötzlich ein Mensch bist. So, jetzt hast du Schmerzempfinden, jetzt bist du ein Mensch. Weil wenn du es nicht mehr hast, dann bist du ja nicht weniger ein Mensch als noch 2 Sekunden vorher. Also du bist ein Mensch von Stunde eins, von dem Moment an, wo sich eine Samenzelle und eine Eizelle verbinden. Und du entwickelst dich dann als Mensch. So, jetzt gibt es manche Leute hier, zu denen ich auch langsam gehöre, die haben schon ein paar graue Haare. Und sie haben sich als Menschen entwickelt. Die hatten sie nicht, als sie noch Kleinkinder waren. Und die hatten wir auch nicht, meine lieben Mitgrauhaarigen, die hatten wir auch nicht, als wir Teenager waren. Gut, vielleicht der ein oder andere setzt ja unterschiedlich ein. Aber du wirst nicht weniger Mensch oder bist nicht mehr Mensch, wenn du dich entwickelst. Es ist ja nicht, dass du mit 25 ist der Körper so auf seiner auf dem Höhepunkt, sagt man, ich bin jetzt 31, also ich bin schon wieder am Abbauen. Ich bin ja jetzt nicht weniger Mensch, als ich mit 25 war. So, wir entwickeln uns als Menschen, aber nicht zum Menschen. Und deswegen sind wir Menschen von Anfang an und weil wir alle im Ebenbild Gottes geschaffen sind, von Anfang an wertvoll und von Anfang an haben wir darum das Recht auf Leben. Und darum ist das Thema der Abtreibung nicht so ein Ding, was man halt als Christ, weil man jetzt irgendwie Bock hat, gegen was zu sein, auf den Tisch bringt, sondern weil wir von unserem Weltbild her sagen, es ist das größte Unrecht überhaupt, im Ebenbild Gottes geschaffene, wertvolle Menschen ihr Recht auf Leben zu verwehren. Was für uns persönlich wichtig ist, der Wert, den der Schöpfer uns zuspricht, den kann uns niemand wieder absprechen. Keine Menschen, die irgendwelche Lügen über dich ausgesprochen haben und nicht mal du selbst. Egal, wie schlecht du dich vielleicht selber behandelst, wie du mit deinem Körper, wie du mit deiner Seele umgehst. Du kannst dir selber den Wert nicht nehmen, den Gott dir zugesprochen hat. Egal, in was für toxischen Beziehungen du vielleicht schon warst, in denen du runtergemacht wirst, in denen du vielleicht sogar geschlagen wurdest, weder du selbst noch irgendein Mensch kann dir diesen Wert absprechen. Das ist eine Eigenschaft, die wir haben, einfach weil wir in der Kategorie Mensch stecken und Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, was nicht gilt für andere Wesen. So, wir sollen auch die Tiere achten und wir lesen da sogar, dass Gott ihnen eine Seele einhaucht, finde ich spannend. Aber Tiere sind nicht in dieser Kategorie, sie sind nicht im Ebenbild Gottes geschaffen. Und auch da, wenn wir jetzt weiß ich, ob ihr die militante Veganerin kennt, so nennt die sich selber, die hat einen YouTube-Kanal, wo sie dann besonders gerne gegen das christliche Weltbild wettert, weil sie sagt, diese arroganten Christen, die sich als Krone der Schöpfung verstehen und deswegen sich das Recht rausnehmen, andere Tiere zu essen. Ja, wenn du da mal an dem Punkt bist, dass du sagst, wir sind ja alles einfach nur Tiere, gut, selbst in einem evolutionären Weltbild hergedacht, der Stärkere setzt sich durch, also okay, aber auch dann, wenn ich jetzt von einem christlichen Bild her komme, ja, es gibt einen kategorischen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Und bei allem Achten von Tieren, Respektieren von der Schöpfung Gottes, wir sehen dann auch später Gebote, die in die Richtung gehen, dass man Tiere nicht quälen soll, was ich auch spannend finde, dass es Strafen gab für Leute, die ihren Esel überladen haben und so weiter. Aber trotzdem ist es wichtig zu verstehen, wir sind in einer anderen Kategorie. Ein weiterer Aspekt hier aber von der Tatsache, dass wir Abbilder oder Ebenbilder Gottes sind, ist, dass wir von Gott als seine Repräsentanten auf die Welt gestellt werden. Und damit, sagen Theologen jetzt hier, haben wir eine Art priesterliche Aufgabe. Also was ist ein Priester? Jetzt nicht vom katholischen Priester herkommend, sondern ein Priester im Alten Testament. Der tritt vor anderen Menschen als ein Vertreter für Gott auf. Der nimmt bestimmte Opfer entgegen, mit denen die Menschen dann diesen Bund erneuern, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Und wir sind als Menschen auch als Priester geschaffen in der Form, dass wir Gott vertreten in der Schöpfung. So, wir sind als Verwalter seiner Schöpfung eingesetzt. Und wir haben als Menschen von Gott die Verantwortung zugesprochen bekommen, sein wunderschönes Kunstwerk zu bewahren und gut zu behandeln, so wie wir es leider nicht oft machen. So, über Gottes Welt zu herrschen, wie wir gelesen haben, heißt nicht, eine Schreckensherrschaft auszuüben, sondern die, und das heißt nicht, die Welt auszubeuten, sondern sie zur Entfaltung zu bringen. So, vielleicht habt ihr schon mal den Film König der Löwen gesehen, wo man das so sieht, wie am Anfang dieser gute Löwenkönig regiert und die ganzen Arten, die Gazellen, die springen da glücklich rum und es ist Artenvielfalt und schöne blühende Landschaften, so mehr oder weniger. Und dann kommt der andere König und der übt eine Schreckensherrschaft aus und alles ist nur dürr und karg und der beutet die ganzen Geschöpfe alle nur für sich selber aus. Und wir sind dazu berufen, in einer Art und Weise zu herrschen, dass wir Gott die Ehre geben und ihn zu repräsentieren und die Schöpfung eben gut zu behandeln. Wir sind von Anfang an dazu berufen, zu arbeiten. Wir sind von Anfang an Kulturwesen. Wir haben den Auftrag, die Umwelt zu gestalten und die Schöpfung zu verwalten. So, und das Spannende ist, wenn wir in Genesis 1 lesen, dass im Grunde beschrieben wird, wie Gott Dingen eine Ordnung gibt. Also am Anfang heißt es ja, die Erde war wüst und leer und er formt quasi diese wüste und leere Erde und er macht sie in einen Zustand, wie er es gut findet. Er gibt allem eine Aufgabe, allem eine Ordnung. Er baut die Sterne in seine Ordnung ein, damit sie Lichter und Orientierung geben. Er gibt manchen Dingen die Aufgabe, Nahrung zu geben. Er gibt manchen Dingen die Aufgabe, also er gibt allem eine Ordnung und in dieser Ordnung sind wir und ist unsere Welt geschaffen und ist sie gut. So, wenn wir in den Ordnungen leben, die Gott in die Welt hineinlegt, dann leben wir in unserer Bestimmung und dann ist es eine gute Welt und ein gutes Leben. Aber wir Menschen neigen dazu, diese Ordnungen, die Gott in die Schöpfung reingelegt hat, zu pervertieren und zu etwas zu machen, dass sie nicht mehr ihrer ursprünglichen Bestimmung dienen. Zum Beispiel die Sterne, die Gott eingesetzt hat hier, dass sie als Lichter und zur Orientierung für die Menschen dienen. Was die Menschen daraus gemacht haben, auch zur Zeit, als der Text entstanden ist, ist diese Sterne anzubeten und sie ins Zentrum zu stellen, ihnen Tempel zu machen und die Schöpfung zu verehren statt den Schöpfer. Und deswegen ist dieser Text eigentlich eine starke theologische Aussage, weil jeder, der das damals gelesen hat, der hat verstanden, hey, die Götter, die wir anbeten, die sind für diesen Gott einfach nur Lichter, die er da hinsetzt. So Böppel, die er da oben hin hat, damit die Licht geben. Keine Götter. So Gott setzt Menschen in seine Ordnung als Verwalter ein, aber was wir Menschen oft draus machen, ist eher eine Art Schreckensherrschaft, die an den König Scar von König der Löwen erinnert, aber nicht eine gute Herrschaft. Und auch interessant ist hier, Gott setzt Sexualität ein als etwas, das auf Zeugung und Familie angelegt ist. Und wir Menschen koppeln das davon ab und auch alle Verantwortung, die damit verbunden ist. So, wenn es hier heißt, seid fruchtbar und mehret euch, dann wird deutlich, Sexualität ist von Gott geschaffen und von Gott gewollt. Sie ist nicht auf Zeugung und Familie begrenzt, okay, also dieses Sexualität ist nur zum Kindermachen da, das meint es hier nicht. Da gibt es ganz viele andere Texte, die sehr erotisch sind, so erotisch, dass man sie eigentlich an so einem Sonntagmorgen kaum vorlesen kann, wenn man hier predigt. Aber die finden wir in der Bibel und die beschreiben, Gott geht es um mehr. Deswegen finde ich mittlerweile für mich auch wichtig, wenn man über Sexualität spricht, nicht immer nur über Sex vor der Ehe oder kein Sex vor der Ehe zu sprechen, was meiner Meinung nach die Bibel klar lehrt, sondern auch über Sex in der Ehe. Weil die Bibel an vielen Stellen so ausgiebig über Sexualität spricht, dass es ja nicht sein kann, dass wir immer nur darüber sprechen, keinen vor der Ehe zu haben, sondern man mehr auch betonen muss, was Gottes positive und gute Gedanken in dem Rahmen, in der Ordnung, die er gesetzt hat, sind. Aber es wird hier deutlich, Sexualität ist mit Familie, mit Zeugung verknüpft. Und einer der großen Verdrehungen der Geschöpfe ist es, dass wir die Ordnungen des Schöpfers ignorieren und entgegen dem verwenden, wie er sie angelegt hat. So gerade bei Sexualität wird es sichtbar. Wenn wir Sexualität zu was machen, was sie nicht ist, wenn wir sie zum Selbstzweck verwenden, wenn wir sie von dem Thema Zeugung, Familie komplett abkoppeln, wie es in unserer Gesellschaft geschieht, dann passiert genau das, was wir sehen. Dass zum Beispiel die Abtreibungszahlen sehr hoch sind. Dort, wo Sexualität sehr freizügig gelebt wird, gibt es immer auch Opfer davon. Ungeborene Menschen. die das Opfer sind auf dem Altar der freien Selbstentfaltung. Viele Menschen haben überhaupt nicht den Blick, dass Sexualität auf Zeugung auch angelegt ist und dass es verbunden ist mit einer Verantwortung, die damit einhergeht. Aber und verstehen es mehr wie so eine Art Grundrecht, die man hat, so wie eine Aktivität, wie Sport machen, wie das gehört halt zum Leben irgendwo mit dazu. Und natürlich mache ich das, aber sehen gar nicht, dass das mit Verantwortung verbunden ist. So, wenn Sexualität versucht wird, von der Ordnung von Familie, in die Gott sie eingefügt hat, loszulösen, dann hat das Folgen. Wenn wir in der Ordnung Gottes leben, dann läuft es gut. Dann geht es uns gut, dann geht es der Gesellschaft gut, dann geht es allen gut. Wenn wir nicht in der Ordnung leben, die Gott Dingen zudenkt, dann hat das auch Folgen. Kinder, die nur mit einem Elternteil aufwachsen, weil der Vater nur ein One-Night-Stand war oder eine Situationship. Menschen, die abgetrieben werden, weil das Kondom geplatzt ist oder die Pille nicht geschützt hat und man den anderen sowieso nicht so gut kennt oder man jetzt nicht wirklich da ein Kind möchte. Oder auch Verletzungen, die wir erleben und so weiter. So, da, wo wir Sexualität loskoppeln von dem Gedanken der Familie, da passiert auch, was wir in unserer Gesellschaft gerade sehen, dass wir kaum noch Kinder haben und Riesenprobleme haben damit. Sodass unser Bundesarbeitsminister heil nach Brasilien rüberfliegen muss, damit wir noch irgendwie an Fachkräfte rankommen. So, ich will jetzt nicht über die ganzen politischen Dimensionen sprechen, das ist ja hier eine Predigt und keine politische Rede, und darüber, inwieweit Deutschland ein kinderfreundliches Land ist. Das sind ja auch alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber ein großer Faktor ist, dass wir das Entstehen von menschlichem Leben von der Schöpfungsordnung abkoppeln und nicht sehen, hey, es gehört zum Leben mit dazu. Familie ist ein Geschenk Gottes. Es ist eine Gabe Gottes, Kinder zu bekommen. So, wir sind keine Umweltsünder, wenn wir Kinder in die Welt setzen. Kinder zu bekommen heißt nicht, kleine Eindringlinge in die Welt zu setzen, die jetzt Mutter Erde zum Aufächzen bringen, wie das manche so darstellen, so, wo man sich dann schon schlecht fühlen muss, wenn man Kinder bekommt. Nein, wenn wir keine Kinder bekommen, also würde mich mal interessieren, all die Leute, die das so hart propagieren, wie die dann mal konsequent dann auch sich keine Rente auszahlen lassen von den Kindern, die andere bekommen haben. Okay, anderes Thema. Meine Frau und ich waren dieses Jahr in Korea und es ist sehr interessant, weil hier in Deutschland, da können wir ja unsere Wirtschaft auch damit irgendwo künstlich über Wasser halten, dass wir aus Bulgarien und Brasilien und überall her uns Fachkräfte ins Land reinholen, die dort ja dann wiederum fehlen, was da dann wieder für Probleme sorgt. Aber in Korea zum Beispiel hast du die Situation nicht. Die sind mehr oder weniger eine Insel, weil das Festland ist Nordkorea und dann kommst du da nicht ans Festland. Die sind ziemlich isoliert, du hast auch kaum Einwanderer. Und was du dort siehst, ist, weil die sehr wenig Kinder bekommen, ist es eine völlig überalterte Gesellschaft. Und die sind gerade alle im Panikmodus, weil die sich fragen, wie wird es mal in 10, 15 Jahren sein? Du bist da im Bus und musst die ganze Zeit, das macht man ja auch gerne, aber die ganze Zeit älteren Leuten den Platz geben, weil einfach die Hälfte der Leute gefühlt im Bus ältere Menschen sind. Weil es kaum noch junge Leute gibt. Und die Politik und überall wird versucht, kriegt Kinder. So, ich glaube einfach, was wir sehen, ist, wenn wir in den Ordnungen Gottes unterwegs sind, wenn wir Sexualität auch in dem Rahmen leben, mit dem Gott die Schöpfung versehen hat, dann ist es eine gesunde Gesellschaft, die sich selber trägt, die nicht versuchen muss, irgendwie am anderen Ende der Welt sich die Fachkräfte reinzuholen. Und ich glaube, wenn wir als Christen einen Unterschied in dieser Welt machen sollen, nein, mir geht es nicht darum zu sagen, lass uns alle viele Kinder kriegen, aber ja, dann sollte, glaube ich, auch da unser Leben widerspiegeln, dass es gesund ist, dass Leute sehen, hey, so wie die leben, ein göttliches, biblisches Leben, das ist gesund, das ist gut, das führt zu gesunden Familien, führt zu gesunden Gesellschaften. Ja, und ich glaube, wichtig ist, und damit schließe ich, wenn wir über Schöpfung zu sprechen, nicht nur von der Vergangenheit und der Gegenwart zu reden, sondern auch von der Zukunft. So, ich habe jetzt ganz spät noch, vorher am Anfang des Gottesdienstes, erst diesen Vers eingeschickt, aber ich lese ihn mal vor. Der war zu spät noch. hin bei der Technik. Aber Offenbarung 21, Vers 1, da wird uns geschrieben, was uns bevorsteht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also wenn wir von Schöpfung sprechen, geht es nicht nur darum, drüber zu reden, und das sind wir dann ganz oft. Sind die 6 Tage jetzt wortwörtlich oder nicht? Und wie genau ist es jetzt da mit Schöpfung, Evolution? Es gibt da so viele andere Aspekte, die damit zusammenhängen. Und was für uns wichtig ist, sind neben diesen Punkten, über die wir nachgedacht haben heute in dieser Predigt, was das für uns konkret bedeutet, Geschöpfe zu sein und Gott als Schöpfer anzuerkennen, auch den richtigen Blick nach vorne zu haben. Wir werden nicht als Geistwesen auf einer Wolke schweben, sondern Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten. Wird er die bisherige Erde sozusagen erneuern und heilen und wiederherstellen oder wird er was komplett Neues schaffen? Was aber deutlich ist, es ist eine Körperlichkeit dabei. Wir werden Auferstehungskörper haben. Und die Bibel spricht da von einer vollendeten, von einer erneuerten Schöpfung. So, und das entspringt nicht einfach der Möglichkeiten, die wir heute schon haben. Wir können uns ja selber nicht retten und brauchen dafür das Kreuz Jesu. Wie sollen wir die Welt retten? Wir können die Welt nicht retten. Und so sehr man es auch anerkennen darf, wenn ein Klimakleber sich auf den Boden heftet und vielleicht dem einen oder anderen deswegen jetzt das schwieriger war, in sein Hotel zu kommen im Urlaub oder whatever, so sehr man das auch anerkennen darf, dieses Engagement und diesen Eifer für eine grüne Erde, ist es trotzdem wichtig, als Christ die Perspektive zu haben, die vollendete, geheilte, gute Schöpfung kommt erst dann, wenn Gott diesen neuen Himmel und die neue Erde schafft. Und so lange sind wir als Repräsentanten des Himmels auf der Erde und sollen, wie wir es im Vaterunser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, den göttlichen Willen auch hier umsetzen und natürlich die Erde gut behandeln und die Ordnungen Gottes leben, aber immer in dem Wissen, die Lösung ultimativ, die vollendete Schöpfung, die wird dann kommen, wenn der neue Himmel und die neue Erde kommen. Und mit dieser Perspektive ist es wirklich großartig, in die Zukunft zu blicken, weil wir haben was, worauf wir uns freuen. Wir müssen nicht im Panikmode unterwegs sein, so, weil wir wissen, diese Welt ist nicht alles. Weil wir wissen, wir können uns nicht retten, die Welt nicht retten, wir dürfen es versuchen, aber immer in dem Wissen, dass wir eine Freude haben, die vor uns liegt. Yes. Lasst uns leben in einer Art und Weise, die den Ordnungen Gottes entspricht, die Gott ehrt, die auch dazu beiträgt, dass andere Leute sagen, hey, diesen neuen Himmel, die neue Erde, da will ich hin, das macht mich neugierig. Die Christen sind nicht nur Leute, die sagen, ach, mir doch alles egal, Jesus kommt eh bald wieder. Sondern die wollen auch die Schöpfung Gottes auf eine Art und Weise behandeln, dass man sieht, die ehren das als ein Geschenk Gottes. Aber auch gleichzeitig lasst uns Menschen sein, die mit ihrem Blick im Himmel sind und von dem her unser Leben hier gestalten. Amen.